So, einen wunderschönen guten Morgen nochmal von mir. Dankeschön, Lobpreisteam. Ihr habt wirklich großartig hier, echt großartig uns mitgenommen in die Gegenwart Gottes. Und das ist so kostbar, das ist so wertvoll. Und was mich dabei so fasziniert und wirklich mein Herz berührt, ist einfach miterleben zu dürfen, wenn Menschen, auch gerade junge Menschen, sich aufmachen, sich eine Herausforderung stellen. Und ich weiß, dass es für die nicht hier einfach ist, hier so sich vorne hinzustellen vor all den Leuten und dann hier eine Performance abzuliefern, hier sich zu präsentieren, sichtbar zu machen. Das ist schon eine Herausforderung. Und ihr macht das echt großartig. Danke dafür. Und danke für diesen Mut und diese Inspiration. Wirklich für uns, lass uns das wirklich so aufnehmen als Inspiration, als Mut. Hey, stell dich dem nächsten Schritt. Und du darfst einfach erleben, wie Dinge sich ändern, wie Dinge sich entwickeln für dich und wie du wachsen wirst. Und das ist das Faszinierende daran. Dass man macht ja nicht einfach irgendeinen Job, sondern man entwickelt sich da drin und verändert sich da drin. Und Gott zu erfahren, ist ja nicht einfach nur, ich sag mal, so ein geistliches Erlebnis und nicht nur irgendeine spirituelle Erfahrung, die ich in dem Gottesdienst mache, sondern gerade in solchen Momenten, wo ich mich solchen Situationen, wo ich mich so einer Aufgabe stelle, die mich fordert, die mich herausfordert, meine Komfortzone zu verlassen, das sind die besten Gelegenheiten, Begegnungen mit Gott zu erleben. Begegnungen mit Gott, die Leben verändern. Und deshalb einfach nochmal so das als Ermutigung. Wir sind mit diesem Thema unterwegs, eine ganze Zeit lang schon, Graceland, weites Land einfach als Bild für genau das, wovon ich gerade gesprochen habe. Es gibt Dinge, die sind einfach da für unser Leben, die sind vorbereitet für unser Leben, aber sie warten darauf, entdeckt zu werden, sie warten darauf, erobert zu werden, vereinnahmt zu werden. Und da braucht es genau diese Initiative, von der ich gerade gesprochen habe, dass ich innerlich aufstehe und sage, ja, ich stelle mich der Herausforderung, ich stelle mich dieser Aufgabe. Und dann entdeckst du weites Land. Und ich hatte letzte Woche etwas begonnen und habe gesagt, ich muss heute Fortsetzung davon machen, weil ich so mittendrin quasi abgebrochen habe. Und der Schwerpunkt ist ganz einfach der, werde stark. Werde stark. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an diesen Gedanken, ja, wenn du einfach nicht gut drauf bist oder wenn du schon wie wir gestern, wie viel waren das? 12, 13, vielleicht waren es auch 14 Kilometer, die wir gewandert sind mit unseren Eheteams. Ja, laut deiner App. Wenn du so richtig ausgepowert bist und dann kommt einer zu dir und sagt jetzt sei mal stark. Der guckt dich an, vielleicht schielt er dann noch dabei und sagt, was willst du? Ja, oder vielleicht hast du das schon mal erlebt, so, wenn du irgendwas Schweres heben willst, was Schweres wegbewegen willst, egal ob du mal gerade wieder deine Wohnung umräumst oder sonst irgendwas und du merkst, du kommst an deine Grenze, es geht einfach nicht mehr und dann kommt jemand und sagt, jetzt sei doch mal stark, da fühlt man sich doch irgendwie ein bisschen veräppelt, oder? Freundlich formuliert. Also, werde stark. Aber diese Formulierung, dieser Gedanke taucht tatsächlich öfter auf. Ein junger Mann, Josua, der vor einer Riesenaufgabe steht, nämlich er soll das Volk Israel in das verheißene Land hineinführen und der große Papa, der große Übervater Mose, der ist jetzt weg, der ist gestorben, der ist nicht mehr da und Gott kommt zu Josua und sagt, du, falls du es noch nicht gemerkt hast, Mose, mein Knecht ist jetzt nicht mehr da, der ist tot. Und jetzt bist du dran. Und ich glaube, der junge Mann Josua, der war ganz schön aufgeregt, der war angespannt, der hat genau so die Muffe gehabt in der Hose. Ja? Und Gott ermutigt ihn und sagt, tu mir mal zu, Josua, kein Problem, wird alles gut, aber sei mutig und sei stark. Sei mutig und sei stark. Und das wiederholt er dann nochmal, kannst du nachlesen, Josua Kapitel 1. Das wiederholt Gott dann auch nochmal und sagt, ey, sei mutig und sei stark. Und das ist total wichtig und das ist das, worauf du achten sollst. Aber die Frage ist, wie geht das? Wie geht das? Und da möchte ich uns so ein paar Impulse zu geben. Gehen wir nochmal zu dem Text, von dem wir ja ausgegangen waren. Und zwar steht der im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 12. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Und ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst mich es noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Und ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid und das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Fokussieren wir uns nochmal auf die einzelnen Abschnitte. Ich schreibe euch Kindern, weil ihr den Vater kennt. Und das ist so eine Ursprungserfahrung, Gott kennenzulernen, das Wesen Gottes kennenzulernen, die Liebe Gottes kennenzulernen. Da gibt es so eine ziemlich krasse Ansage in dem Buch der Offenbarung, die Jesus den Gemeinden so macht, ne, die heißen Sendschreiben an die Gemeinden, also eine ziemlich krasse Ansage. Und da ist so eine Gemeinde, da sagt Jesus, hey, ich habe gegen euch vorzuhalten, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Und viele Christen, die denken dann immer, wenn man dann sowas hört und sagt, oh, ich muss mich mehr anstrengen, ich habe die erste Liebe verlassen. Ja, wie ist denn so die erste Liebe? Ja, dann kommen uns so Sachen, in so Bilder in den Sinn, wenn man verliebt ist. Ja, und wenn man verliebt ist, dann macht man ja völlig verrückte Sachen. Also verliebt sein, das ist so, da wird so eine Energie im Körper aktiviert, die einen total crazy Dinge tun lässt. Dinge, die man im Normalzustand nie machen würde. Ja, da gibt es Schmetterlingsgefühle, dann gibt es so ein, finde ich, einen unfeinen Spruch, das sagen doch Leute wirklich, Liebe macht blind? Kann denn das sein? Das ist doch so schön und so wunderbar, das kann doch gar nicht negativ sein. Ja? Und da versucht man sich dann wieder reinzuversetzen, wie war das so am Anfang, wenn ich so eine Erfahrung gemacht habe, manche haben das mehr, manche weniger, ist völlig klar, aber ja, wie war das so am Anfang mit Gott und ich habe so meine erste Leidenschaft verloren, ich muss mich wieder anstrengen, ich muss umkehren, ich muss Buße tun und das ist alles gut und es ist richtig, aber was ist denn eigentlich die erste Liebe, die ein Mensch erfährt? Hallo? Jetzt mal ganz normal denken, also nicht irgendwie alles vergeistlichen. Ganz normal menschlich denken. Was ist die erste? Die Mutter. Genau, du hast recht. Und genau darum geht's. Die erste Liebe, die ein Mensch erfährt, ist die Liebe seiner Mutter. Das ist die erste Liebe. Und was tut ein Baby? Wie strengt es sich an? Was muss es alles leisten, um von der Mutter geliebt zu werden? Gar nichts. Gar nichts. Das ist die erste Liebe. Deshalb schreibt der Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, das ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott lieben, uns anstrengen, ihn zu lieben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 10 und 19. Da kannst du mal drin lesen. Das ist die erste Liebe. Und die erste Liebe zu verlassen, das bedeutet, diesen Gedanken zu verlassen, dass ich eigentlich überhaupt nichts tun muss, um von Gott geliebt zu sein. Diese Erfahrung zu verlassen, diese, ich fange an, religiös zu werden. Ich muss dies tun und das tun, ja. Klang so ein bisschen heute Morgen schon an. Habe ich denn auch wirklich alles getan, was ich tun muss? Das steckt irgendwie ganz tief in uns drin. Und übrigens, ich finde es eine gute Übung, ab und zu mal zu überlegen, was wäre, wenn ich genau wüsste, von heute ab, ich hätte nur noch einen Monat zu leben. Was würdest du tun? Was würdest du anders machen? Was würdest du, was du jetzt tust, nicht mehr tun, weil du dafür eigentlich gar keine Zeit mehr hast? Das ist eine ganz gute Übung, um mal sich innerlich zu fokussieren und darüber nachzudenken, was ist mir eigentlich wirklich wichtig für mein Leben? Und hat das, was wirklich wichtig ist, auch den entsprechend wichtigen Platz in meinem Leben? Und gerade diese Erfahrung, geliebt zu sein von Gott, das ist eigentlich die wichtigste Erfahrung überhaupt. Das ist das, was mir Kraft gibt, mit schwierigen Situationen umzugehen. Das ist was mich aufbaut, dass Gott mich gewollt hat, dass Gott sich mich ausgedacht hat. So, das ist diese erste Liebe, wo wir Gott nicht als den strengen Chef oder den alten Mann mit dem weißen Bart oder den hartherzigen Richter erleben, sondern so dieses Vater- und Mutterherz Gottes entdecken. Und einfach für uns verwurzeln können in dieser Erfahrung des Vertrauens in die Liebe Gottes. So, das ist der Anfang für die Kinder. Merkwürdigerweise steht jetzt, Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an war. Das ist doch dasselbe. Nein, nicht ganz. Dazwischen steckt ja Zeit. Dazwischen steckt ja ein Weg. Und ein Punkt ist, kann ich euch schon verraten, ist, dass du genau diese Anfangserfahrung, die du als im Anfang deiner Begegnung mit Gott machst, wird in den verschiedensten Lebenslagen deines Lebenswegs immer wieder neu herausgefordert werden und dadurch immer tiefer werden. Deine Erkenntnis, nicht theoretische Konzepte, das muss man hier in Westeuropa immer wieder erklären, weil wir denken gern in theoretischen Konzepten. Ja? Wir machen uns eine Erklärung, wir haben dann ein theologisches Konzept, so und so ist das, und damit ist das abgehakt. Das Problem ist nur, ich meine, es ist hilfreich, theologische oder überhaupt gedankliche Konzepte zu haben, aber der Irrtum, der fatale Irrtum ist, wenn ich denke, im Konzept liegt die Kraft. Ist sie nicht. Und da betrügen wir uns manchmal selber. Uns fehlt dann die tatsächliche Erfahrung. Und in diesem Weg erlernen wir immer wieder neu dieses Wesen Gottes kennen. Immer wieder neu. Du kannst 100-mal von der Güte Gottes reden, aber wenn ich heute von der Güte Gottes und von Gnade rede, hat mein Verständnis, was ich heute habe, einen ganz anderen Inhalt als vor 30 Jahren. Total anders. Ich habe dieselben Worte gebraucht, aber der Inhalt von diesem, was es mir bedeutet, die Substanz, die dahinter stecken, viele Erfahrungen, die diese Dimension des Wesens Gottes dermaßen vertieft haben und mein ganzes Wesen, mein Herz, mein Denken durchdrungen haben. Das ist ein Riesenunterschied zwischen Anfang und jetzt, obwohl es dasselbe Thema ist. Und manchmal denkt man, geht man vielleicht so etwas geringschätzig mit diesen sogenannten einfachen Themen um. Statt zu verstehen, es geht letztendlich immer darum, das Herz und das Wesen Gottes zu erkennen und davon berührt zu werden und es zu erfahren in seiner Kraft und seiner Tiefe. So, die Väter. Geistliche Väter und Mütter sind Menschen, die wesentlich mehr, die haben so diese Schiene von Aktionismus verlassen. Das hat alles seinen Platz in unserem Leben. Aber sie kommen mehr und mehr in diese Lage, aus dem Sein heraus zu leben, aus dem Sein heraus Menschen zu begegnen, aus dem Sein heraus, was sie geworden sind im Laufe der Jahre, durch die vielen Prozesse, wo man im Laufe des Lebens durchgegangen ist. Aus diesem Sein, was du geworden bist, aus dem Gewordensein zu dienen und Menschen zu begegnen und Gott zu dienen und Menschen zu lieben. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und Gemeinde braucht geistliche Väter und Mütter, die so in dieser Erfahrung verankert sind, dass sie einen großen Erfahrungsschatz, eine Substanz an Gewordensein in sich haben. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Und jetzt kommen wir zu dem Starksein. Ihr seid stark und das Wort Gottes ist lebendig in euch und es bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Da ist eine ganze Menge drin. Ihr seid stark und Gott ist in euch lebendig. Das heißt also, diese Gegenwart Gottes sind Menschen, es geht darum zu lernen, die Gegenwart Gottes, lass mich mal sagen, auch wenn es so ein bisschen holprig klingt, zu lernen, die Gegenwart Gottes zu praktizieren in meinem Herzen. Dass ich weiß, wie ich Zugang zur Gegenwart Gottes bekomme in unterschiedlichsten Lebenslagen und Situationen meines Alltags. Und dass diese Begegnung mit Gott wirklich eine reale Erfahrung wird der Gegenwart Gottes. Wo ich merke, Gott, ja, du bist da. Und das ist völlig unerschütterlich. Also, und diese Gegenwart Gottes ist in mir lebendig. Sie ist, ich will mal sagen, auch wenn es ein bisschen profan vielleicht klingt, ein bisschen salopp, sie ist jederzeit abrufbar, weil sie ist lebendig in mir. Ihr seid stark, das Wort Gottes und die Gegenwart Gottes ist lebendig in euch, auch das Wort Gottes, die Gedanken Gottes, die ich mir aneigne, die ich verinnerliche. Und sie bleibt und sie hat Kraft und ihr habt den Bösen besiegt. Und da möchte ich uns einen Aspekt zeigen, weil hier geht es ja ein bisschen um Kämpfen. Ihr habt den Teufel besiegt, ihr habt den Bösen besiegt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir ein klares, nüchternes Verständnis davon bekommen, was das eigentlich heißt. Und da muss ich nochmal einen kleinen Schrittchen zurückgehen und ein Thema ansprechen, das wir im Hebräerbrief finden, Kapitel 5, Vers 14. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene. Für reife Menschen, die aufgrund ihrer Gewohnheit trainierte Sinne haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Der Hintergrund hier ist, dass die Christen hier im Hebräerbrief angesprochen werden, wenn ihr ein paar Verse vorher noch mitlesen würdet. Da schreibt derjenige, der den Hebräerbrief geschrieben hat, sagt, ihr seid träge geworden, ihr seid nachlässig geworden. Und es ist echt schwer, euch gewisse Dinge weiterzugeben, zu vermitteln. Und irgendwie ist es wieder nötig geworden, dass man euch die Anfangsgrundlagen des Glaubens erklärt. Und das meint er mit feste Nahrung. Und er gebraucht dann noch das Bild von Milch. Vielleicht lese ich es doch gerade nochmal neu vor. Warte mal, gerade. Jetzt habe ich es weggemacht. Moment. Ja. Da haben wir es. Genau. Ich lese es gerade mal ab Vers 12. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst immer wieder jemanden, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt feste Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung dagegen ist für die Erwachsenen, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund der Erfahrung geschult ist, sodass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Was ist das Schwierige daran, Gut und Böse zu unterscheiden? Das Schwierige ist die Herangehensweise. Ich habe es letzte Mal schon kurz skizziert. Es gibt die Herangehensweise zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, die nennt die Bibel eine Frucht von dem Baum der Erkenntnis. Vielleicht erinnert euch an diese Geschichte, da war dieser Baum im Garten und Gott hat gesagt, von dem Baum sollen sie nicht essen. Und das war eben dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dann kommt die Schlange und sagt, so, ganz so ist es ja nicht. Ne? Also, sie suggeriert quasi nach dem Motto, Gott will vielleicht gar nicht, dass ihr Gut und Böse unterscheiden könnt. Und böse Zungen, ich hatte mal so einen Lehrer, der hat das immer so schön gesagt, Gott wollte ja, dass die Menschen dumm bleiben. Sie sollten nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Nein, darum geht's nicht. Es geht hier darum, dass dieser Baum der Erkenntnis die Möglichkeit bot, Erkenntnis von Gut und Böse, richtig und falsch zu bekommen, und zwar unabhängig von Gott. Und Gottes Plan war, dass die Menschen Erkenntnis von Gut und Böse aus der Beziehung mit ihm heraus kennenlernen. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist eigentlich die Kernbotschaft überhaupt und immer wieder, die sich durch die ganze Bibel von Anfang bis zum Schluss zieht, dass Gott Beziehung will mit dir und mir, mit jedem Menschen. Und dass, was immer wir leben, wir aus dieser Beziehung mit Gott heraus schöpfen. Deshalb ist diese Anfangserfahrung, vor der ich vorhin gesprochen habe, dieses Geliebtsein von Gott so wichtig. Dieses Vertrauen als Fundament, als Wurzel, wo ich dann merke, ja, okay, ich habe Zugang zum Herzen Gottes und dieser Zugang und diese Beziehung ermöglicht mir, hilft mir, Dinge zu verstehen, die Leben fördern und die Leben schaden oder auch zerstören. Und das ist so wichtig. So, wir müssen lernen, Wahrheit zu erkennen, nicht aus der Perspektive vom Baum der Erkenntnis, von Gut und Böse, richtig, falsch, sondern wir müssen lernen, Wahrheit zu erkennen aus der Perspektive der Gnade und aus der Beziehungsperspektive mit Gott. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist hiermit gemeint, wir zu lernen, zu unterscheiden. Und er sagt den Christen dort, ihr seid träge da drin geworden. Ihr rafft es nicht. Ihr könnt nicht wirklich gesund unterscheiden, was euer Leben fördert und voranbringt und was auch euer Leben Schaden zufügt. Ich will einen Aspekt jetzt hervorheben. Und zwar seht ihr schon, dass es hier ein Wort fett gedruckt ist. Trainierte Sinne. Was hat es damit auf sich? Dahinter steckt ein Wort im Griechischen, was uns gar nicht so fremd ist. Da steckt das Wort Gymnastik hinter. Also üben, trainieren. Es meint wirklich, es geht um Training. Üben, 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 üben. Und das vergessen wir manchmal. Ich fand diesen Spruch von unserem Freund Goethe neulich irgendwo, ist er mir über den Weg gelaufen. Übe dich nur Tag für Tag und du wirst sehen, was es vermag. Manchmal haben wir ja so das Denken, ja, wir brauchen so ein paar Hauruck-Momente und Hauruck-Erfahrungen und dann geht es uns besser. Dann sind die Probleme gelöst. Ja, wünschen uns so ein super übernatürliches Eingreifen Gottes, was dann so alle Probleme löst. Und das Tolle ist, Gott lässt sich ja tatsächlich manchmal drauf ein und das passiert manchmal. Aber das ist halt die Ausnahme. Und das Problem ist, es löst eine akute Notsituation, aber es lässt dich unreif zurück. Reife entsteht durch Training. Und jeder, der ein bisschen irgendwie was mit Lernen zu tun hat, egal ob Sport oder wo es darum geht, bestimmte Techniken zu lernen, der weiß, es kommt nicht darauf an, dass ich jetzt einmal in der Woche vielleicht 3 Stunden durchpower und lerne oder ja, so diese Gewaltakte vor der Prüfung zu lernen, ne, oder vor der Arbeit, reicht bis zur Prüfung. Und meistens ist 90% nach der Prüfung wieder vergessen. Oder? Hallo? Immerhin. Vielleicht bleiben 10%, vielleicht. Ja. Im Sport ist es genauso. Ja, so dieses täglich, wir unterschätzen total das, was du täglich tust, was es langfristig für dein Leben bewirkt. Und wir brauchen da ein neues, waches Bewusstsein dafür, gerade wenn es darum geht, nachzudenken, was ist eigentlich wirklich wichtig für mein Leben, zu verstehen, es kommt darauf an, was du täglich tust, was du für Entscheidungen triffst täglich, was du für Gedanken denkst täglich. Ja? Ich meine, für mich ist Sport auch ein wichtiges Thema in meinem Leben, habe ich schon seit meiner Kindheit an, war mit unterwegs, ob das Fußball oder Leichtathletik war. Und ich kenne solche Phasen, wo ich dann voll aktiv war, dreimal die Woche trainiert habe. Oder beim Joggen, wenn ich dann vielleicht sogar, das Problem ist, da kommt dann irgendwann so ein Kick und dann reicht die normale Runde nicht mehr und dann wird es immer länger und immer länger und immer länger. Ja, so war das bei mir. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich habe keine Zeit mehr. So viel Zeit habe ich gar nicht, wie ich eigentlich laufen würde wollen. Ja, und dann kommt man aus der Routine raus und dann geht eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen ins Land und vielleicht sogar noch länger, dann ist ein Monat, zwei Monate, drei Monate rum und du denkst, du willst jetzt wieder starten, da wo du aufgehört hast und merkst, oh, das geht nicht. Ich fange wieder von vorne an. Ich mache ja noch andere Sportarten mittlerweile, wo es darum geht, bestimmte Techniken zu lernen und ich habe gemerkt, okay, wenn ich ins Training gehe und lass mir das vom Trainer zeigen, dann ist das zwar ganz nett, aber wenn ich das zu Hause nicht übe, bringt mir es gar nichts. Ich stehe dann jedes Mal wie so ein klein Dovi und denke, okay, ach so war das. Ja, ich versuche das dann wieder hinzukriegen, wie das war. Und dann merke ich, oh, fühlt sich irgendwie gar nicht gut an. Aber wenn ich merke, ich trainiere regelmäßig, dann fängt das an, Spaß zu machen. Dann, weil ich merke, boah, da ist eine Entwicklung drin. Fühlt sich gut an. Und egal, was dein Ding ist, vielleicht ist dein Ding nicht Sport, was anderes. Aber es geht mir um diesen Punkt, den Goethe auch formuliert hat. Egal, um was es sich dreht, übe Tag für Tag und du wirst sehen, was es für dich vermag. Es verändert dein Leben. Und möchte uns einladen, diesen Kampf, von dem der Johannes schreibt, den jungen Menschen, den jungen Leuten, durch die sie stark werden, immer wieder neu aufzunehmen, tagtäglich. Jesus sagt, wenn mir jemand nachfolgen will, also mit mir unterwegs sein will, mit mir sein Leben gestalten will, der soll lernen, was es bedeutet, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen, täglich. Täglich. Genau derselbe Gedanke. Also irgendwas steckt da drin in diesem täglich. Täglich. Etwas, was wirklich bedeutsam ist für unser Leben. Und ich möchte gerne den Fokus noch etwas enger stellen. Was ist das denn für ein Kampf, den wir zu kämpfen haben? Das heißt hier den Bösen und den Teufel. Ich bin aber der Meinung, wenn wir das nur so betrachten, verstehen wir entscheidende Punkte dabei nicht. Ich bin manchmal etwas zurückhaltend und viele von euch hier wisst, dass wenn Leute zu viel vom Teufel reden, was der alles Schlimmes macht und wie der Anfechtungen und so weiter. Und ich denke immer, ja, okay, das Problem ist nur, wenn wir dem Teufel zu viel zuschieben, wo bleibt unsere Verantwortung? Vielleicht streichen wir das einfach mal eine Zeit lang und fokussieren uns mal auf den Aspekt, der unsere Verantwortung da drin ist. Und da möchte ich euch ein paar Gedanken zu geben. Ich nenne sie die Feinde des Herzens. Wir haben neulich letzte Woche im Basecamp drüber gesprochen. Die Feinde des Herzens. Boah, wenn du die nicht kennst, bist du ganz schnell unten auf der Matte. Bist du ganz schnell in der Niederlage und kommst nicht mehr raus. Kränkungen. Wenn ich verletzt bin, ja, gekränkt bin, jemand hat mich schlecht behandelt oder ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Enttäuschungen. Ich habe tatsächlich neulich ein Buch in die Hand bekommen, wo jemand ein ganzes Buch über das Thema Kränkung geschrieben hat, kein christliches Buch, und sagt, Kränkung ist das Hauptproblem Nummer eins in unserer Gesellschaft. Ja, durch Kränkungen entstehen Kriege und Gewaltverbrechen. Durch Kränkungen entsteht alles Leid. Vielleicht ein bisschen überzogen, vielleicht, aber auch nur vielleicht. Ich fand es schon interessant, wie sich jemand darüber so Gedanken macht, was das alles für Auswirkungen hat. Und du kannst dir einfach mal Zeit nehmen, für dich selbst mal reinzugucken, in deinem Umfeld oder mit dir selber, was es mit dir macht, wenn du irgendwie herabgesetzt wirst, nicht gegrüßt wirst, wie du denkst, dass du gegrüßt werden solltest. Ne? So nach dem Motto, oh, der hat aber, was hat er gegen mich? der hat mir überhaupt nicht richtig Guten Tag gesagt. Der hat mich gar nicht gesehen. Hast du das gemerkt? Was hat der gegen mich? Ja, und schon bist du mittendrin in der Kränkung. Vergleiche, Enttäuschungen, Schmerz. Schmerzerfahrungen sind ein ganz entscheidender Punkt in unserem Lebenskampf, möchte ich mal sagen. In diesem Kampf, von dem hier im Johannesbrief die Rede ist. Entscheidend, die Sache ist, mit Schmerz lernen umzugehen. Es kommt darauf an, wer du bist, wenn du den Schmerz erfährst. Und es kommt darauf an, was für Entscheidungen du triffst unter dem Einfluss von Schmerz. Du hast immer die Wahl. Du kannst den Weg der Verzweiflung wählen oder du kannst den Weg der Zuversicht wählen. Du kannst den Weg der Entmutigung wählen und der Ohnmacht folgen. Oder du kannst den Weg wählen, der sagt, okay, wenn Gott für mich ist, wer will gegen mich sein? Das ist das, was ich damit meine, wenn ich sage, das Leben ist nicht das, was dir passiert, sondern das Leben ist das, was du daraus machst, aus dem, was dir geschieht. Und das ist entscheidend. Das ist entscheidend, ob du wächst und reifst, dich weiterentwickelst oder ob du stecken bleibst, stagnierst, nicht weiterkommst. Und dann fängt das Drama an. Und die Lieder, die du singst, sind Jammerlieder. Die Sprache, die du sprichst, sind Klagelieder. Schmerz, Aufstand, Auflehnung, Widerstand, in den Widerstand gehen. Oh, hat hier irgendjemand ein Problem damit? Ich glaube nicht, ne? Ich habe manchmal ein Problem damit. Manche Situationen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, boah, die Situation passt mir nicht. Ich fühle mich überfordert oder ich will das nicht so. Und was mache ich? Ich gehe in den Widerstand. Ich sage nein. Und Widerstand zu unterscheiden. Wo gehst du in den Widerstand und blockierst Entwicklungen in dir? Widerstand zeigt sich auch oft in Empörung. Ja, du siehst etwas, was nicht gut ist und dann kommt die Empörung. Wie kann man nur? Okay, gehen wir mal weiter. Begehren oder sagen wir mal ganz platt, die Gier. Unerfüllt gebliebene Bedürfnisse, die dich antreiben, die dominieren, die dich dein Herz dominieren, deine Entscheidungen beeinflussen. Ängste. Also eigentlich kann man sagen, so diese Punkte, Kränkung, Angst, Schmerz und Auflehnung, Widerstand, das sind eigentlich so die Kerndinge. Ganz besonders Ängste. Viele meiner Fehlentscheidungen in meinem Leben, wo ich schlechte Entscheidungen getroffen habe, waren Resultat von Ängsten. Dingen, denen ich nicht in der Lage war, in die Augen zu gucken, wo ich mich zurückgezogen habe, wo ich aus Angst und Furcht schlechte Entscheidungen getroffen habe. Das sind Feinde des Herzens. Ein Klassiker ist die Trägheit. Oh, Trägheit. Da könntest du eine ganze Botschaft drüber machen für sich selber. Das ist so diese Trägheit der Masse. Ja? So, bis man endlich in Bewegung kommt, bis diese Schläfrigkeit, dieses Nicht-Wachsein, das ist ein echtes Problem. Und ich habe noch ein Problem mit der Zeit, deshalb muss ich ein bisschen schneller gehen. Trägheit, Unversöhnlichkeit, Stolz. Das sind die Feinde des Herzens, okay? Und zu lernen, Gut und Böse zu unterscheiden in einer gesunden Weise und trainierte Sinne dazu haben, heißt, ich lerne, diese Feinde des Herzens in meinem Leben zu markieren. Ich merke, oh, was für ein Feind greift hier mich gerade an? Der Teufel. Ah, und? Wie gehst du jetzt weiter vor? Keine Ahnung. Ja, wir beten dann kräftig. Aber wenn du den wahren Feind nicht wirklich identifizieren kannst, wirst du nicht gewinnen können. So musst du es klar unterscheiden können. Du brauchst ein gutes Unterscheidungsvermögen. Was sind die wahren Feinde in meinem Leben, die mich in meinem Wachstum, in meiner Entwicklung blockieren? Und weil es so schön ist, nochmal dieses Bild, ich liebe das, es hat mir richtig gefallen. Und einfach dir klar zu machen, es geht darum, zu üben. Und ich will dir gerade noch mal so ein paar praktische Dinge mitgeben zum Üben. Übung, trainierte Sinne im Umgang mit dem Wort Gottes. Es reicht nicht, Bibelwissen zu haben, sondern du musst trainiert sein da drin, im Umgang mit dem Wort Gottes. Wenn ich entmutigt bin, wie komme ich an eine Ermutigung aus dem Wort Gottes? Das braucht Training. Es ist schön, wenn dir jemand eine Ermutigung zuspricht, aber besser ist, wenn du selber dir Ermutigung aus dem Wort Gottes rausholen kannst und wenn dann noch jemand dich zusätzlich ermutigt, dann ist es ganz abgefahren, super. Aber wenn du abhängig bist auf Ermutigung von außen, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein echtes Problem. So, wir brauchen geübte Sinne, trainierte Sinne, Training im Umgang mit dem Wort Gottes. Trainiert in Sachen Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der Herzenstrainer überhaupt. Ich habe mich die letzte Woche jeden Morgen an mein Fenster gestellt, an mein Küchenfenster und habe gesagt, boah, danke für das Leben. Danke für, weißt du, vorher waren da, vor unserem Küchenfenster sind eine Menge Bäume. Und im Winter sind die natürlich alle kahl und leer, da ist nichts dran. Aber dann siehst du diese Knubbel da an den Enden von den Ästen, die Knospen. Und auf einmal platzen die auf und dann kommt so ganz zart ein bisschen Grün raus und noch ein bisschen mehr Grün und noch ein bisschen mehr Grün. Und jetzt kann ich nicht mehr auf die andere Rheinseite rüber gucken, weil alles zugewachsen ist. Und einfach nur wirklich einfache Dinge des Lebens. Fang damit an. Du musst nicht immer hochgeistliche Dinge benutzen, um dankbar zu sein. Fang mit diesen Basics an. Trainiere dich da drin. Und weißt du, wenn du was, woran kannst du merken, dass du trainiert bist in Sachen Dankbarkeit? Woran kannst du es merken? Du kannst es erstens merken, dass du damit, dass du lernst, immer schneller zu reagieren auf Feinde, weil du wirst wacher, klarer und du kannst schneller die Atmosphäre in deinem Herzen verändern. Ja, habe ich schon mal erzählt. Ne? Das ist wenn du so frustriert bist oder in irgendeiner Schleife hängst, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, an die Wand geklatscht, ja, und fühlst dich so. Und klar, du kannst jetzt warten auf den nächsten Tag oder darauf warten, dass die Sonne irgendwann wieder scheint, aber du kannst auch etwas tun. Du kannst nämlich durch Danksagung die Atmosphäre in deinem Herzen verändern. Und manchmal ist das ein echter Gewaltakt. Ich rede jetzt nicht davon, ein-, zweimal zu sagen, oh, danke Gott dafür, dass du mich liebst und dann trotzdem in deiner Soße sitzen zu bleiben, sondern so lange, so exzessiv dankbar zu sein und Gott zu ehren, zu preisen, bis du merkst, die Atmosphäre in deinem Herzen hat sich verändert. Punkt. Und das ist Training. Ja? Dadurch wirst du wachsen. Training in Dankbarkeit. Und wann wirst du merken, dass dieses Training in deinem Herzen sich weiter entwickelt hat? Durch Freude. Freude kommt nämlich dann ins Herz. Und du merkst, ja, das Leben ist schön. Es ist super. Es ist geil. Lass es uns feiern. Das Leben ist gut und Gott ist gut. So, und schnell Training in Umgang mit Widerständen, ganz wichtig. Training im Jeder, der Krafttraining weiß, nur wenn ich die Widerstände der Kilos überwinde, wachsen meine Muskeln. Wenn er sich einfach nur eine Stange da dran hängt und Training macht, da passiert nichts. Da kann er noch so viele Dinger stemmen, da passiert gar nichts. Er muss Widerstand überwinden. Also packt er sich die Kilos da drauf und merkt so, ja, und wenn ich das ein paar Mal mache, dann wachsen die Muckis. Genauso ist es innerlich, geistlich. Training im Umgang mit Widerständen. Und du wirst merken, wie du wächst da drin und wie du anfängst, schneller und anders auf Dinge zu reagieren. Training im Lobpreis und Anbetung. Und zuletzt Training in der Stille vor Gott und im Hören auf Gottes Stimme. Das braucht Training. Und das ist auch so mal so ein Thema für sich, den Willen Gottes erkennen. Da ist manchmal so viel Unsicherheit. Auch darüber, was für Vorstellungen da manchmal die Leute verunsichern. Und eigentlich ist es ganz einfach. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hörst du auch Gottes Stimme. Und das braucht Training, das braucht Übung. So, und jetzt habe ich fertig und möchte uns einladen. Möchte uns einladen, ins Trainingscamp zu kommen. Und wir haben übrigens als Basislager für dieses Trainingscamp ja die ersten Monate hier unserem Gemeindeleben unser Basecamp gehabt. Das Basecamp war genauso eine Anleitung zum Training. Und damit wollen wir aber auch noch etwas anderes erreichen. Wir wollen, weil wir wissen, es braucht Ermutigung, es braucht Gemeinschaft, es braucht dieses, ich merke, ich bin verbunden mit anderen, ich bin vernetzt mit anderen. Und die Kraft der Gemeinde kommt nicht allein aus guten Gottesdiensten, sondern die Kraft der Gemeinde, die kommt auch daraus, wie wir vernetzt sind untereinander, wie stark wir vernetzt sind. Und deshalb werden wir ab Mai wieder starten mit unseren Connect-Gruppen und möchten euch dazu einladen. Ich werde am Mittwoch im Mitarbeiterforum einiges dazu sagen, auch so ganz praktisch, dass ihr schon mal so Ideen bekommt. Zwei Meetings im Basecamp haben wir noch, diese Woche nochmal und dann nächste Woche. Diese Woche geht es nochmal um das Thema Gemeinde und dann bei dem letzten, dem 3. Mai, gebe ich euch ich gebe euch etwas mit, was euch garantiert wachsen lässt in eurem Leben. Mit Garantie, steht sogar im Wort Gottes drin. Garantie. Okay? Da fassen wir das alles nochmal zusammen. Und wie wir auch die Kultur unserer Connect-Gruppen gestalten, dass wirklich gutes, gesundes Wachstum, gut trainierte, geistlich junge Leute und Väter und Mütter hier am Start sind und wirklich etwas bewirken in dieser Stadt für Gott. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wir beten. Wie wäre es, wenn wir doch mal so zum Zeichen von, ja, ich bin bereit, aufstehen. Ich stehe auf. Ich weiß nicht, was dein Thema ist, aus dem du heraus aufstehst. Was deine nächsten Schritte sind. Ich weiß es für mich. Und ich möchte dich ermutigen, klare Entscheidungen zu treffen, dich zu nageln, dich festzulegen. Und übrigens, vielleicht erzählst du jemand anderem davon. Ja, ein Freund, eine Freundin, Gebetspartner. Erzähl mal, was du für Entscheidungen triffst. Das fördert die Verbindlichkeit, die Festigkeit deiner Entscheidung. Okay? Genug. Lass uns beten. Jesus, es ist absolut fantastisch und großartig, dich kennenzulernen. Mehr und mehr. Es ist so genial, deine Weisheit kennenzulernen. Wie tief und kraftvoll deine Liebe und deine Leidenschaft sind für Menschen. Danke, Gott. Und danke dafür, dass du die Kirche, deine Gemeinde geschaffen hast, um einen Ort zu gestalten, wo Menschen dir begegnen können. Und das ist unser Herz, unsere Leidenschaft, dass unsere Kirche, unsere Gemeinde ein Ort der Begegnung mit dir ist, der Herzen und Leben verändert. Gott, du weißt, wo jeder Einzelne von uns heute hier steht, welche Entscheidungen zu treffen sind, wo der Kampf des Glaubens ganz neu aufzunehmen ist oder einfach nur der nächste Schritt ansteht. Hilf uns, hilf jedem Einzelnen. Danke dafür, Gott. Und wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott ist dir fremd, dann möchte ich dir sagen, Gott so kennenzulernen, ist nur ein kleines Gebet von dir entfernt. Es braucht einfach nur dein Ja, ich will das. Ich will mich einlassen auf Gott. Ich will mich einlassen auf die Liebe Gottes. Ich will mich einlassen darauf, Gott einzulassen, einzuladen in mein Herz und in mein Leben. Und wenn du ihm das sagst und es bekennst, dann kommt er in dein Herz und dein Leben. Er möchte dich dann zu seinem Kind machen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Gott ist gut.